Radio SRF. 18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Ägypten, ein Land in großer Unruhe. Wir sprechen mit unserem Korrespondenten über die aktuelle Lage. Brasilien, unerträglich ungerecht, sagt Raquel.
Aqui tá tudo errado. Esse país é um país injusto.
Wir erzählen eine kleine Geschichte der großen Ungerechtigkeiten. Eine Geschichte, die jeder sofort versteht. Und die Schweiz Asiens.
We are the Switzerland of Asia. Singapore has lots of links with Switzerland.
Singapur teilt nicht nur den Wohlstand, sondern auch dieselben Probleme mit der Schweiz. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Und mit den Nachrichten des Tages Miriam Knecht.
In der ägyptischen Hauptstadt Kairo haben sich Hunderttausende zum Protest gegen Präsident Mursi versammelt. Ihr Ziel ist es, Mursi zum Rücktritt zu zwingen. Die Protestbewegung Tamarot hat dafür nach eigenen Angaben über 22 Millionen Unterschriften gesammelt. Auch Mursi-Anhänger haben sich versammelt, um für den Präsidenten zu demonstrieren. Aus Angst vor Ausschreitungen gingen viele Menschen in Kairo heute nicht zur Arbeit. Tausende Ausländer hatten die Stadt bereits gestern verlassen. US-Präsident Obama hat während seines Aufenthalts in Südafrika das Gefängnis besucht, in dem Nelson Mandela viele Jahre inhaftiert war. Zusammen mit seiner Familie besichtigte er die winzige Zelle, in der sich einzig eine Matratze und ein Toiletteneimer befanden. Das Gefängnis ist heute ein Museum. Sie besuchten zudem den Steinbruch, in dem Mandela mit anderen Anti-Apartheid-Aktivisten arbeiten musste. Obama reist morgen nach Tansania. Trotz intensiver Bemühungen des amerikanischen Außenministers John Kerry ist im Nahostkonflikt kein Durchbruch in Sicht. Nach Gesprächen mit Palästinenserpräsident Abbas und Israels Ministerpräsident Netanyahu sprach Kerry von echten Fortschritten. Es gebe aber noch einige Dinge, an denen gearbeitet werden müsse. Auch der palästinensische Chefunterhändler sprach von Fortschritten. Einen wirklichen Durchbruch habe es aber nicht gegeben. Frankreich und Deutschland verlangen von den USA eine Erklärung zur Spionagearbeit des amerikanischen Geheimdienstes. Auslöser ist ein Bericht des deutschen Magazins Der Spiegel. Demnach späht der US-Geheimdienst NSA gezielt Einrichtungen der EU aus, unter anderem mit Wanzen. Außerdem sollen Mitarbeiter des Geheimdienstes auf vertrauliche Dokumente zugreifen können. Das Magazin beruft sich auf Unterlagen des ehemaligen US-Spions Edward Snowden. Frankreichs Außenminister Fabius bezeichnete die Aktionen als absolut inakzeptabel, sollten sie denn bestätigt werden. In Berlin sagte ein Regierungssprecher, man verlange von den USA Klarheit. Der Bundesrat will, dass Volksinitiativen vor dem Sammeln von Unterschriften inhaltlich geprüft werden. Das kommt bei den Parteien aber nicht sehr gut an, wie die Vernehmlassung zeigt, die heute zu Ende geht. CVP und SP begrüßen die inhaltliche Prüfung, sind aber skeptisch, ob damit Konflikte verhindert werden können, wie es sie bei der Umsetzung der Minarett-, Verwahrungs- oder Ausschaffungsinitiative gab. SVP, FDP und Grüne lehnen den Vorschlag ab. Einzig die BDP spricht von zielführenden Massnahmen. Der Westen der USA leidet unter einer enormen Hitzewelle. Vielerorts stieg die Temperatur auf Rekordwerte weit über 40 Grad. So wurden etwa in Phoenix im Bundesstaat Arizona 48 Grad gemessen. Mehrere Flüge mussten wegen der Hitze gestrichen werden. An der amerikanischen Ostküste hingegen hat heftiger Regen schwere Schäden angerichtet. In mehreren Bundesstaaten herrscht der Notstand. Zum Sport. An der Tour de France hat es einen Leaderwechsel gegeben. Rachel Murit.
Der Belgier Jan Bakelands gewinnt die zweite Etappe der Tour de France und übernimmt auch das gelbe Leader-Trikot. Der bisherige Führende, der Deutsche Marcel Kittel, verlor 12 Minuten und fällt weit zurück. Bakelands setzte sich in der Etappe auf Korsika von Bastia nach Ajaccio 6 Kilometer vor dem Ziel mit 5 anderen Fahrern ab. Der Belgier hielt als einziger durch und überquerte die Ziellinie 1 Sekunde vor dem Slowaken Peter Sagan. Die Schweizer Springreiterin Janika Sprunger hat beim prestigeträchtigen CHIO von Aachen einen Podestplatz geholt. Mit ihrem Pferd Palube wurde sie beim Grand Prix Zweite hinter dem Briten Nick Skelton. Und in der Formel 1 gewinnt der Mercedes-Pilot Nico Rosberg vor Mark Webber im Red Bull und Fernando Alonso im Ferrari. Weltmeister Sebastian Vettel fiel 10 Runden vor Schluss wegen eines Getriebeschadens an seinem Red Bull-Auto aus. Der Sauberpilot Nico Hülkenberg wurde 10. und holte einen WM-Punkt. Sein Teamkollege Esteban Gutierrez wurde 14. Der Sieg von Nico Rosberg ist aber noch nicht definitiv. Er war bei einer gelben Signalflagge zu schnell unterwegs. Die Rennkommissäre diskutieren den Fall zurzeit.
Das Wetter. Morgen Montag ist es zuerst in der ganzen Schweiz sonnig. Am Nachmittag und Abend gibt es über den Bergen und im Süden Quellwolken und lokale Regengüsse. Die Temperatur 24 bis 28 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen: Pulverfass Ägypten, schreiende Ungerechtigkeit in Brasilien, Joan Ferrier stolz darauf, Nachfahrin von holländischen Sklaven zu sein.
Degene die doorgingen, dat zijn de sterken der sterken. En daar zijn wij de nakomelingen van. Dus wees daar trots op. Haal je kracht daaruit.
Vor genau 150 Jahren wurde die Sklaverei in Holland abgeschafft. Und Singapurs Probleme, dieselben wie bei uns. Ein Jahr Mursi. Doch auch in der neuen Zeitrechnung nach der Ära Mubarak ist das bevölkerungsreichste Land der arabischen Welt von Ruhe und Ordnung weit entfernt. Heute, am Jahrestag der Amtseinsetzung Mursis, sind Großdemonstrationen angekündigt. Philipp Scholkmann in Beirut, was wissen Sie über die aktuelle Lage in Kairo?
Der Tahrirplatz ist schon voll mit Leuten jetzt und viele drängen nach. Ohne Zweifel sind bereits Hunderttausende auf den Straßen in Kairo und in vielen Provinzen. Die allermeisten sind Mursi-Gegner, die ja ihre Demonstrationen als Signal für den Sturz des Präsidenten verstehen. Aber es sind auch Islamisten zur Verteidigung Mursis gekommen. Bis jetzt demonstrieren, soweit wir sehen, beide Seiten getrennt und friedlich.
Es gibt Beobachter und Medien, die bereits von einer zweiten Revolution sprechen. Doch Mursi ist ja von einer demokratischen Mehrheit gewählt worden.
Ja, das mit der zweiten Revolution ist zunächst einmal einfach die Rhetorik der Opposition. Die Kundgebungen heute sind ja Abschluss dieser Tamarut-Kampagne, also dieser landesweiten Unterschriftenkampagne gegen Mursi. Und die sagt, wir bleiben auf dem Tahrir und demonstrieren so lange, bis Mursi geht, wie damals gegen Mubarak. Und wir haben die Legitimität von mehr als 20 Millionen gesammelten Unterschriften gegen Mursi. Und das gibt uns dieses Recht, aber wie Sie sagten, Mursi ist andererseits der gewählte Präsident in diesem neuen Ägypten, das sich demokratische Institutionen gegeben hat. Und die Mursi-Anhänger sind entschlossen, diese Institutionen und den Präsidenten zu verteidigen. Die Ausgangslage ist also eine völlig andere als damals. Und doch ist beachtlich, wie viele, viele unzufriedene Leute heute diese Kampagne zu mobilisieren vermag. Vor dem Hintergrund auch, dass die Demos der letzten Monate alle nur mäßig besucht waren. Doch Tamarut scheint da wirklich einen Nerv jetzt getroffen zu haben.
Was ist dann das schlagkräftigste Argument der Mursi-Gegner?
Sicher die Wirtschaftskrise. Die Leute spüren täglich, wie vieles teurer geworden ist, obwohl Mursi doch versprach, als er antrat, dass er schnell Maßnahmen ergreifen würde, damit die Lage besser werde in Ägypten. Die Unsicherheit ist ein anderes Thema. Die Angst vor Kriminalität treibt manche Leute um. Und die liberale Opposition wirft dem Muslimbruder ja auch vor, dass er nun ein ganzes Jahr lang ausschließlich Politik für seine islamistische Klientel gemacht habe und nicht fürs ganze Land.
Die Frage ist natürlich, wie lange wird die Armee zuschauen?
Sie wird eingreifen, wenn die Gewalt eskalieren sollte. Die Armee hat das klar gemacht und beide Seiten ausdrücklich gewarnt. Sie werde den Willen des Volkes schützen, hat die Armeespitze gesagt, wobei beide Seiten eben, wie gesagt, diesen Willen. Die Mursi-Gegner zeigen auf die vielen gesammelten Unterschriften und die Islamisten auf den demokratischen Prozess und die legitimen Wahlen, die Mursi gewonnen hat. Sie sehen also, Ägypten ist gespaltener denn je.
Aber wenn die Armee die Kontrolle übernimmt, dann haben doch sowohl die Mursi-Gegner als auch die Muslimbrüder, also die Mursi-Anhänger verloren.
Da gehen die Meinungen auseinander. Die Armee hat ja diese schillernde Doppelrolle in Ägypten. Sie wird mit dem alten Regime in Verbindung gebracht. Viele sehen in ihr aber auch eine Schiedsrichterin. Und manche der Morsi-Gegner wünschen sich deshalb wohl sogar, dass die Armee jetzt die Macht übernimmt und den Zähler irgendwie auf Null zurückstellt für einen Neuanfang ohne Morsi, auf der Basis einer neuen Verfassung, ohne dass sie sagen könnten, wie genau das gehen soll und ob nicht die Demokratie am Ende viel größeren Schaden nimmt dabei. Aber das ist für den Moment alles Spekulation. Zur Stunde haben wir diese neuen großen Proteste in Kairo und anderswo gegen den gewählten Präsidenten mehr nicht.
Unser Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann. Und im Anschluss an das Echo vertieft er Ägyptens Probleme im ersten Jahr von Präsident Mursi in der Sendung International um 18.30 Uhr auf Radio SRF 1. Warum die Menschen in Brasilien auf die Straße gehen, lässt sich ganz einfach und eindrücklich an einem kleinen Beispiel erklären. Und das machen wir heute. Unmittelbar neben dem Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro, wo heute Abend der Finale des Confed Cups zwischen Brasilien und Spanien steigt, wird eine öffentliche, aber sehr gute Schule abgebrochen, um mehr Parkplätze für das Fußballstadion zu schaffen. Eine urbrasilianische Geschichte, erzählt von Ulrich Achermann.
Kinder tollen vor der Friedenreich-Schule herum. Arthur Friedenreich, nachdem sie benannt ist, war Brasiliens erster Fußballstar. Er hatte einen deutschen Vater und eine schwarze brasilianische Mutter und stieß 1914 als erster Farbiger zur Nationalmannschaft. Doch mit dem ausgelassenen Spielen vor der Schule ist bald Schluss. Ausgerechnet dem Fußball zuliebe soll sie weichen. Raquel schickt ihre beiden Töchter auf die Friedenreich-Schule. Sie gilt als die viertbeste Schule im Bundesstaat Rio de Janeiro und braucht selbst den Vergleich mit Privatschulen nicht zu scheuen. Eine Ausnahme im sonst katastrophal schlechten öffentlichen Schulwesen. Raquel lebt in einem Armenviertel gleich in der Nähe des heute luxuriösen Maracanã-Stadions. Sie ist frustriert und zornig. Dass die Schule dicht gemacht werde, zeige ihr einmal mehr, wie viel in diesem Land verkehrt laufe.
Aqui está tudo errado. Esse país é país injusto. Só beneficia aqueles que têm poder. Os que não têm.
Brasilien ist unerträglich ungerecht, sagt sie mit Blick aufs neue Maracanã. Die Renovierung der legendären Fußballarena hat über 600 Millionen Dollar Steuergelder verschlungen. Dann wurde sie dem reichsten Brasilianer zur Bewirtschaftung überlassen. Die Mächtigen schauen nur für sich, ärgert sich Raquel. Das gewöhnliche Volk vergessen sie. Und obendrein beschweren sie sich über die vielen Kriminellen. Dabei haben die doch schon als Kinder nie eine Chance bekommen.
Mas a questão não é mudar de local, a questão é que vai se desestruturar uma CRE. Muitos professores não vão querer ir.
Raquel empört sich darüber, dass zwei mächtige Instanzen wie Brasiliens Regierung und der Weltfußballverband FIFA die Schule zugunsten von Parkplätzen weghaben wollen. Und das einfach so durchsetzen. Das, was die Friedenreich-Schule ausmacht, ihre ungewöhnlich gute Bildung, geht verloren, weil viele Lehrerinnen und die Leiterin nicht an den neuen Ort hin wollen. So macht man Qualität kaputt, seufzt Raquel. Einen Seufzer stößt auch Cristóvão Buarque aus, wenn er sich zum Thema öffentliche Bildung äußert.
Apenas um terço dos brasileiros concluem o ensino médio. É muito baixo. E mesmo esse um terço que conclui o ensino médio, ele conclui o ensino médio muito deficiente.
Zwei von drei jungen Brasilianern machen gerade noch die Primarschule fertig. Nur jeder Dritte absolviert die Sekundarschule, zieht der Bilanz. Buarque ist jener findige Kopf, der vor Jahren als Bildungsminister zumindest etwas erreicht hat. Dass die Schulpflichtigen tatsächlich zur Schule gehen und nicht gleich wieder aus dem Unterricht genommen werden, damit sie ihren Eltern als Arbeitskräfte dienen. Fehlen die Kinder nicht mehr als zwei Tage im Monat im Unterricht, so belohnt der Staat die Mütter mit einem kleinen Zuschuss in bar. Aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die öffentlichen Schulen bereiten die jungen Brasilianer viel zu schlecht auf das Leben und den Arbeitsalltag vor. Die Schüler seien schwach in Mathematik und verstünden nicht einmal die einfachsten Texte, sagt Buarque. Und mehr als schwach sei, was ihnen in modernen Fächern wie Computer- oder Fremdsprachenunterricht vermittelt werde.
Nossas escolas de engenharia hoje estão fracassando porque os alunos que entram na escola de engenharia não são capazes de acompanhar o curso.
Die Quittung dafür ist, dass Brasilien in den PISA-Studien der OECD regelmäßig die letzten Plätze belegt. Selbst die begabteren Brasilianer, die etwa ein Ingenieurstudium in Angriff nehmen, kommen mit der vermittelten Materie nicht klar. Geld, um das Bildungswesen zu reformieren, hatte Brasilien in den letzten 10 Jahren genug. Doch ein solides Bildungswesen setzt jahrzehntelange Investitionen voraus. Einen so langen Atem hat die seit 2003 regierende Arbeiterpartei nicht, ganz im Gegensatz zu ihrem Bekenntnis zu sozialen Veränderungen. Die Bildungsreform ließen die Staatspräsidenten Lula da Silva und Dilma Rousseff links liegen. Dagegen waren und sind sie auf die schnelle politische Rendite aus, auf Wirtschaftswachstum, auf wachsenden Wohlstand, auf starken Konsum und natürlich auf die eigene Wiederwahl. Brasilien bezahlt die Versäumnisse im Bildungswesen teuer. Nicht nur, weil der falsche Fortschritt die Leute jetzt zu Hunderttausenden zum Protest auf die Straßen treibt. Auch, weil die mittlerweile sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt überwiegend vom Export ihrer Agrarprodukte lebt. Vom Zucker und Kaffee, genau wie vor 500 Jahren.
Aus Rio de Janeiro, Ulrich Achermann. Fast auf den Tag genau, vor 150 Jahren begann die Schlacht von Gettysburg. Mit 50.000 Toten und Verwundeten eine der blutigsten im amerikanischen Bürgerkrieg, im Kampf um die Abschaffung der Sklaverei. Und im Januar 1863 hatte Abraham Lincoln die Aufhebung der Sklaverei propagiert. Das ist bekannt und wird gefeiert. Weniger bekannt, vor exakt ebenfalls 150 Jahren schafften die Niederlande als eines der letzten Länder die Sklaverei ab. Viele Nachkommen ehemaliger Sklaven hoffen dabei aber nicht nur auf eine offizielle Entschuldigung, sondern auch auf eine finanzielle Entschädigung. Elsbeth Gucker berichtet aus Amsterdam.
Ein gedeelte von unseren Vorouders sind als Slaafgemaakte naar Suriname gegaan.
Als Kinder hätten sie immer atemlos zugehört, wenn der Vater die Geschichten seiner Großmutter erzählte, sagt Joan Ferrier. Seine Großmutter war eine Sklavin, die zusammen mit weiteren Vorfahren auf einem Sklavenschiff von Afrika nach Suriname verfrachtet wurde. Joan Ferrier ist 59 Jahre alt und Präsidentin der Stiftung 150 Jahre Abschaffung der Sklaverei. Nach der Unabhängigkeit von den Niederlanden 1975 war ihr Vater der erste Präsident von Suriname, diesem Land, eingeklemmt zwischen den beiden Guayana im Norden von Brasilien. Als die Armee ihn 5 Jahre später wegputschte, flüchtete er mit seiner Familie in die Niederlande, wo seine Tochter Joan bis heute lebt und sich für ethnische Minderheiten einsetzt. Eine 500.000 Sklaven haben reiche niederländische Kaufleute ab dem 17. Jahrhundert zwischen ihren zahlreichen Kolonien hin und her schiffen lassen. Viele starben auf der Bootsreise, andere überlebten die harte Arbeit und die Misshandlungen auf den Zuckerrohrplantagen nicht. Aber die Überlebenden seien die Stärksten der Stärksten und von denen stamme sie ab, sagt Joan Ferrier. Darauf müsse man stolz sein und daraus könne man Kraft schöpfen.
Diejenigen, die durchgingen, das sind die Stärken der Stärken. Und da sind wir die Nachkommelingen von. Dus wees da trotz auf. Haal je Kraft daraus.
Mehr als die Hälfte der surinamischen Bevölkerung lebt in den Niederlanden. Vordergründig gelten sie als gut integriert. Einige haben es ins Parlament geschafft, andere erscheinen regelmäßig im Fernsehen. Aber bis heute würden sie mit ihrer Sklavenvergangenheit konfrontiert, sagt die Expertin. Auf Schlüsselpositionen an Universitäten, als CEO oder als Minister suche man diese dunkelhäutigen Menschen vergeblich. Das habe mit Vorurteilen, mit stereotypem Denken und mit Rassismus zu tun, ist Joan Ferrier überzeugt.
Wit superior denken und schwarz inferior denken. Was durch Historie, in Buchen, in Opfudung durchgegeben wird.
Noch immer stehe weiß für überlegen und schwarz für minderwertig. Noch immer werde dieses Denken weitergegeben, in der Geschichte, in den Schulbüchern, in der Erziehung, stellt Joan Ferrier fest. Gerade in diesem Gedenkjahr könnte sich vieles ändern. Viele Sklavennachfahren fordern eine Entschuldigung. Bisher hat die Regierung aber gerade mal ihr tiefes Bedauern ausgedrückt, vor 12 Jahren, weit weg, an der UNO-Rassismus-Konferenz in Südafrika. Es wäre gut, sagt Joan Ferrier, wenn morgen an der großen nationalen Gedenkfeier, zu der das Königspaar erscheinen wird, auch in den Niederlanden selbst ein Bedauern über diese dunkle Vergangenheit ausgedrückt würde. Das Wort Entschuldigung braucht es in ihren Augen aber nicht.
Für mich hoeft het niet het woord excuses te zijn. Omdat ik weet dat het woord excuses voor veel emoties en toestanden leidt. Omdat men bang is dat als dat woord gezegd wordt, dat het om herstelbetalingen zal gaan.
Die Regierung befürchtet, dass eine offiziell ausgesprochene Entschuldigung den Weg für Wiedergutmachungszahlungen freimachen könnte. Tatsächlich fordern einige Sklavennachfahren Geld von der Regierung. Darum gehe es nicht, sagt Stiftungspräsidentin Joan Ferrier. Viel wichtiger ist ihr, dass die Regierung ihre Rolle anerkennt und zugibt, dass es nicht richtig war, eine 500.000 Afrikanerinnen und Afrikaner zu versklaven.
Singapur bezeichnet sich selbst als die Schweiz Asiens. Und sie ist es nicht nur in Sachen Bankenplatz oder Wohlstand. Der Stadtstaat hat auch ähnliche Probleme wie die Schweiz. Zum Beispiel die Einwanderung. Aus Singapur, Fredrik Steiger.
Die U-Bahn von Singapur. Sauber und effizient. Benutzt wird sie von Menschen aus aller Herren Länder. Genauso wie die Trams in Genf oder Zürich. Der südostasiatische Stadtstaat ist zur Multikulti-Gesellschaft geworden. Durch und durch globalisiert. 5 Millionen Menschen, davon gut ein Drittel Fremde. Damit liegt der Ausländeranteil sogar noch höher als in der Schweiz. Den meisten Einheimischen wie Zugewanderten geht es gut. Sie haben Arbeit, Wohlstand, Sicherheit. Lee Kuan Yew, der inzwischen 89-jährige Staatsgründer, verkündet unermüdlich:
I am a firm believer that the more talent you have in a society, the better the society will grow.
Singapur brauche für seine wirtschaftliche Entwicklung die Zuwanderung qualifizierter Ausländer. Eine ganz wichtige Stimme im Land ist auch der Politologe und Ex-Botschafter Professor Kishore Mahbubani. Er stammt aus der indischstämmigen Minderheit und ist äußerst stolz auf seine Heimat. Im Gespräch betont er, dank kluger und tüchtiger Leute von innen und von außen habe es sein Land so weit gebracht.
In terms of the quality of people, quality of brain power, managing the economy of Singapore is probably among the best in the world.
Jeder, der sich engagiere, könne es hier zu etwas bringen, egal woher er oder sie stamme.
There is a total meritocracy in Singapore. It doesn't matter what ethnic group you belong to, you can succeed in Singapore. So the principles of meritocracy remain in Singapore.
Die Leute kommen gern und sie kommen in Scharen. Allein die Schweizer Expat-Gemeinde hat sich in wenigen Jahren verdoppelt. Es locken die Arbeitsplätze, die Löhne, die Lebensqualität, genauso wie in der Schweiz. Der britische Prorektor Tony Meyer von der Nanyang Technologieuniversität:
Singapore has lots of links with Switzerland and it sees itself, and this has been said to me, we are the Switzerland of Asia.
Singapur sei die Schweiz Asiens, nicht nur wegen des Bankenplatzes, der Sauberkeit und der Stabilität. Auch in Sachen Einwanderung diskutieren beide Länder dieselben Probleme. Denn als Problem wird sie auch hier zunehmend empfunden. Eine Fernsehschlagzeile in diesen Tagen:
In other headlines, issues to do with foreigners and population have been the most talked about topics this year.
Kein Thema bewege die Singapurer stärker als die Zuwanderungsfrage. Es gibt sogar Demonstrationen, was hier ausgesprochen selten ist. Es müsse sich was ändern, wird gefordert. Was genau, erläutert einer der Veranstalter, Gilbert Goh.
I think by 2030 probably we have Singaporeans be the minority population ratio.
Wenn es so weitergehe, seien die Einheimischen im Jahr 2030 eine Minderheit. Das mache viele Leute wütend. Die Regierung gab neulich bekannt, die Bevölkerungszahl werde auf 7 Millionen steigen. Das wollen viele nicht einfach als gottgegeben hinnehmen. In einem Lokalsender erklärt der Parlamentsabgeordnete Tan Cheng Bok, zwar halte auch er eine gewisse Zuwanderung für nötig, aber es werde übertrieben. Man mute den Menschen in zu kurzer Zeit zu viel zu.
I said the way we are going about it is hurting the Singaporeans too much and that we should think Singaporeans first.
In Singapur empfinden, genauso wie in der Schweiz, immer mehr Menschen einen Dichtestress. Zu viele Leute auf zu engem Raum. Straßen und der öffentliche Verkehr werden immer voller. Überall wird gebaut. Haus- und Wohnungspreise explodieren. Die Angst der Menschen wächst, ihre Arbeitsstelle an einen qualifizierteren oder billigeren Ausländer zu verlieren. Premierminister Lee Hsien Loong lenkt jetzt ein. Er habe Verständnis für die Sorgen.
I understand those feelings, but we need some non-Singaporeans to complement the Singaporeans.
Aber er mahnt, weniger Ausländer, das bedeutet zugleich weniger Wirtschaftswachstum, weniger Dynamik, weniger neue Firmen, die sich ansiedeln.
Less economic growth, somewhat less vitality. Companies will come here not so vigorously, or they may choose to expand elsewhere.
Eingeführt wird ein Mix aus Maßnahmen, angefangen bei höheren Mindestlöhnen, über die Begrenzung des Ausländeranteils innerhalb einer Firma, bis zu Eingriffen im Wohnungsmarkt und Zuwanderungsquoten. Dabei betont die Regierung, sie wolle vorsichtig, nicht abrupt handeln. Doch handeln muss sie. Denn in der jüngsten Wahl und in Nachwahlen verlor sie an Rückhalt, wegen der Ausländerproblematik. Professor Kishore Mabubani.
The Singapore government does not get 95% of the vote. It gets what, 60% of the vote.
In Singapur werde die Regierung mit einer 60% Mehrheit gewählt, nicht mit 95% wie in manchen Potentatenstaaten. Wenn also hier 10% die Seiten wechselten, sei die Mehrheit dahin. Anders als die Schweiz ist Singapur zwar keine echte Demokratie. Doch bei der Zuwanderung können die Machthaber das Missbehagen im Volk nicht länger ignorieren.
Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke. Für die Nachrichten Karin Britsch. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.